Duri, so wie uns ein Schaffhauser Kollege einen Bärendienst erwiesen hat, vor einiger Zeit, haben das offenbar das Polizeikorps Basel-Stadt für Polizistinnen und Polizisten in der Schweiz gemacht. Hast du sicher auch mitbekommen, was da passiert ist? Ein riesiger
Image-Schaden.
Ja, Reputationsschaden, Berufsverständnis. Es gibt ja den Bericht von dem Markus Schäfer, der ja noch eher zurückhaltend berichtet hat. Es gibt einen 60-seitigen Bericht, wo auch, vielleicht kannst du sogar in der Shownote verlinken, wo das aber schon immer schon recht eindrücklich zusammengefasst hat. Und die VOZ hat dann nachrecherchiert und was sie da gefunden haben, ist also absolut erschreckend. Sexismus in Reinkultur, massive rassistische Hinweise auf rassistische Übergriffe. Ja, man ist ein bisschen konsterniert.
Also so, wo man eigentlich schon lange versucht, davon abzukommen.
Ja, und wir hören ja von unseren Klientinnen und Klienten immer wieder Geschichten, wo wir mit unserer Berufserfahrung sagen, es kann nicht alles erfunden sein. Und das kommt jetzt da schonungslos auf den Tisch, was es offenbar teilweise für Exzess kann geben, wenn es darum geht,
vermeintlich gut zu machen, nämlich Verbrecher jagen. Aber dann wird halt aus Gutem sehr schnell ganz, ganz schlecht.
Ja, es ist einfach Macht, Macht korrupt. Und
darum ist auch Kontrolle so wichtig. Und das ist einfach mein Lieblingssatz. Formstrenge unserer Strafprozessordnung.
Gut, das ist jetzt wirklich, wirklich weit hergehalten.
Nein.
Also hat jetzt nichts mit Formstrenge zu tun.
Das hat mit einer ganzen Mentalität zu tun.
Genau, also ich denke, das Problem ist dort, wenn man in so einer, ist in so einer Bubble, man ist gegen die anderen, man wird auch oft natürlich kritisiert, angegriffen, es gibt Gruppierungen, die sehr polizeikritisch sind und man hat natürlich jahrelang immer nur wieder mit Aspekten der Gesellschaft zu tun, die halt nicht ideal sind und da kommt man offenbar, hat es da eine Dynamik gegeben, wo man jetzt eigentlich ja das erste Mal, wenn ich es mitbekomme, eigentlich erstmal so einen tiefen Einblick in das Polizeikorps bekommen hat. Gut, das hätte, glaube ich, im Welschland schon mal gegeben. Die WhatsApp-Chat, da wo mal ein Migrant ist, glaube ich, mal gestorben. Und die WhatsApp-Chat, wie man das sozusagen nachbetreut hat im Korps, das ist auch erschreckend gewesen, das ist ein erschreckender Einblick gewesen. Das sieht man jetzt da wieder. Und ja, du sagst, also Kontrolle ist alles. Und das hat mich wirklich, hat mich betroffen gemacht, was ich da gelesen habe. Ich habe gedacht, ich möchte das da mal anbringen.
Unbestritten ist, dass die Polizei ganz einen harten Job hat. Ich habe vor kurzem auch einen Podcast gehabt über Stressfaktoren in diesem Beruf. Ich finde es brutal hart. Es ist aber eine gigantische Verantwortung, die mit dieser Aufgabe einhergeht. Und eben, genau, ich finde es super, dass es so einen Bericht gegeben hat, dass er, auch offengelegt wird.
Da hat es eine heillose Dynamik gegeben. Da haben ältere Kolleginnen und Kollegen haben Polizeiaspirantinnen und Polizeiaspiranten vom ersten Tag an haben einem Klima und einem Milieu ausgesetzt, wo man also die Personen wirklich nicht darum beneiden kann. Und ja, wir kennen sie aus unserem Beruf vielleicht auch ein bisschen. Wir sind ja, können ja zynisch werden oder wenn wir mit Fällen konfrontiert sind, finden wir das mit der Zeit, sind wir auch abgestumpft oder Gefahr von der Abstumpfung. Wir finden die Sachen vielleicht weniger schlimm und tun nicht so und also so schlimm ist jetzt das nicht und können sogar, gut, das ist bei jeder Berufsgruppe, darauf fängt man noch ein Witzchen darüber machen, aber da muss man sich auch selber immer wieder an der Nase nehmen. Das sind
Zynismus ist etwas ganz Schlimmes und das sind eigentlich auch Warnsignale,
genau,
für einen selber.
Genauso wie man das Leiden und die Abgründe und die Nöte von einer beschuldigten Person sieht, sehen wir ja auch, wenn wir mal die Opferseite oder geschädigte Seite Betreuer oder Vertreter, was dort für Nöte rum sind und das muss man sich schon immer wieder austrariert, muss man dann versuchen, sich selber wieder richtig zu framen und weicht das vielleicht davon ab, aber Intervision und Supervision würde uns allen, der Polizei, der Staatsanwaltschaft, der Richter und insbesondere auch uns Anwältinnen und Anwälte sehr gut tun.
Bevor wir uns jetzt wieder verplappern und wieder einen Podcast machen, ohne auf StPO-Artikel für Artikel zurückzukommen, möchte ich jetzt aber das Thema ändern, Gregi, und ich möchte jetzt den 169er ansagen, StPO. Zeugnisverweigerungsrecht zum eigenen Schutz oder zum Schutz nahestehender Personen. Eine Person kann das Zeugnis verweigern, wenn sie sich mit ihrer Aussage selber belasten würde, und zwar so, dass sie sich selber strafrechtlich verantwortlich gemacht hat.
Genau, vielleicht, wir sind im vierten Titel der Strafprozessordnung, Beweismittel. Wir sind dort im dritten Kapitel, Zeuginnen und Zeugen. Wir sind im zweiten Abschnitt, Zeugnisverweigerungsrecht, nachdem wir ja die allgemeinen Bestimmungen bereits hinter uns haben.
Also, man muss als Zeuge nicht aussagen, wenn man sich selber könnte strafrechtlich belasten. Das ist einfach eine Grundbestimmung im Strafverfahren, die natürlich dann auch für Zeugen gilt.
Genau, aber schon reingrätschen, bevor du zum Literar B gehst. Ich meine, es gibt den unsäglichen Bundesgerichtsentscheid zur Rolle von rechtskräftig verurteilten Mitbeschuldigten. Den haben wir auch schon erwähnt. Also rechtskräftig verurteilte Mitbeschuldigte separaten Verfahren werden als Zeugen befragt. Und das Bundesgericht hat dann eben gerade auf den 169-60er-1 Liter A verwiesen und hat gesagt, ja eben, also chillen, die können ja dann einfach situatives Zeugnis verweigern, so schlimm ist das gar nicht, darum soll das Zeugen einvernommen werden. Ich denke, die ganze Tragweite wird da nicht verstanden, bei so einer Haltung. Und es ist meiner Meinung nach eben nicht zusammengedacht. Also, oder verstehst du das auch so, dass man bei dem 169er nur fragenweise auf bestimmte Fragen darf das Zeugnis verweigern oder darf man es absolut verweigern? Also die Auslegung oder die Haltung ist schon, dass man es einfach auf eine konkrete Frage darf verweigern. Aber ich meine, Verfahrensleitung, also wenn man verweigert auf eine konkrete Frage damit, würde ich sagen, dann verrat ist ja schon alles. Das ist ja wie eine Art qualifiziertes Schweigen.
Eben, das kann es irgendwie wie nicht sein.
Genau. Und zweitens ist auch, die Verfahrensleitung muss ja prüfen können, ob man berechtigterweise Zeugnis verweigert. Und das kannst du nur prüfen, indem man offenlegt, warum man es verweigert. Und die haben einen Untersuchungsgrundsatz, Gericht haben Anzeigepflichten. Also das ist schon ein Zirkelschluss. Wie wird man das machen? Genau.
Ja, und das Dummverständnis fährt aber viel vorher an. Bei Mitbeschuldigten getrennte Verfahren, das dürfte einfach nicht bewilligt werden. Punkt. Das gibt gar keinen Grund für getrennte Verfahren, außer man will Prozessrecht umgehen. Und das darf doch unter keinen Umständen geschützt werden. Aber ich weiss, ich gehe mit dem allen so richtig auf die Nerven.
Ja, richtig, sogar mir langsam.
Also,
aber es geht ja dort, also machen wir jetzt unabhängig von der Mitbeschuldigung, die ich jetzt dummerweise erwähnt habe, sagen wir einen normalen.
Ja, gell, mein Puls. Kann ich kein Puls messen. So bam, 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 bam.
Ein normaler Zeuge, normale Zeuge läuft in ein Strafverfahren rein. Und sagt, oh shit, wenn ich jetzt da aussage, komme ich ein Problem über. Und wenn sie auf einzelne Fragen nicht aussagt, verraten sie sich. Und, es kann, und wenn die Verfahrensleitung nachfragt, verraten sie sich auch mit Offenheit. Das ist das Problem.
Ja gut, aber rein faktisch, jetzt überlegen wir mal, man wäre selber Zeuge in so einer Konstellation, dann neigst du wahrscheinlich, dass du einfach etwas vergessen hast. Oder ich habe gerade letztens in so Zeugeneinvernahme von Obergericht. Dort war einfach immer dunkel und man hat es nicht recht gesehen. Also das ist wahrscheinlich der bessere Weg, wenn du dann in diese Situation kommst, als dann eben sagen, die Frage möchte ich jetzt nicht beantworten und noch eine Diskussion anfängt, warum nicht.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, ich bin mir nicht sicher, das ist schon sehr lange her. Genau. Aber es gibt auch unabhängig davon noch einen Hack, wir kommen aber erst im Artikel 174 darauf zurück, aber vielleicht schon als Spoiler. Was ist eben unberechtigterweise, also es gibt ja noch dann ein riesen Verfahren, wenn du sagst, ich das Zeugnis verweigere, wir kommen dann gerade dazu, dann gibt es Beschwerdeverfahren etc. Aber wenn man es dann unberechtigterweise verweigert, muss man einmal androhen, und zum 292 steigen wir.
Dann hast du einmal ein Strafverfahren.
Ein Übertretungsstrafverfahren, Buße unter 5'000 Franken, kommt nie in ein Strafregister rein und meiner Meinung nach klar neben seinem, kann man nicht das zweite Mal verurteilen, kannst du jemanden nicht dazu beugen. Also Aussage verweigern, ein Zeugnis verweigern ist easy möglich, auch wenn es ein bisschen teuer ist.
Gut, dann gehen wir zum Lib B vom Absatz 1. Man hat auch das Zeugnisverweigerungsrecht, wenn man allenfalls zivilrechtliche oder haftpflichtrechtliche Gefahr droht, dass man schadenersatzpflichtig wird. Wobei, da gibt es den Vorbehalt, dass kann man sich nur aufs Zeugnis verweigern, wenn das eigene Schutzinteresse das von der Strafverfolgung überwiegt.
Da beneide ich die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte wirklich nicht, wenn sie das den Zeugen erklären müssen. Mega kompliziert, das wird besser gemacht, das wird schlechter gemacht. Ich habe das von Marc und dir gut gefunden in einer von ihren Folgen, wo man, also falls sich eine Rückfrage würde anbieten, haben sie das verstanden? Erklären sie mir, was ich jetzt ihnen gerade gesagt habe. Also, das ist für alle sehr schwierig, das zu verstehen. Es ist klar, was damit gemeint ist, aber das zu vermitteln ist also eine Herausforderung.
Wichtig ist auch zu wissen, eine mittelbare Gefahr. Eine mittelbare zivilrechtliche Gefahr langt dann nicht. Also wenn du Aussagen machst und damit Gefahr laufst, dass du deinen Vermieter musst belasten und nachher allenfalls aus der Wohnung fliegst. Das gilt dann nicht als entsprechend allenfalls zivilrechtlich verantwortlich machen.
Genau, da haben wir den Absatz 2, der sagt, das Gleiche gilt, wenn man eine nahestehende Person belasten oder eine nahestehende Person könnte zivilrechtlich zur Verantwortung gebracht werden. Also der Hinweis auf den 168er Absatz 1 bis 3, die nahestehenden Personen, die dort definiert sind.
Wichtig ist, dass zum Beispiel das Unternehmen, das man angestellt ist, ist nicht so eine nahestehende Person. Das ist vielleicht noch etwas, was man könnte ergänzen. Dann hat man wieder eben den Vorbehalt vom 168er Absatz 4. Magst du dich noch erinnern, Gregi? Das ist innerhalb von der Familie, oder bei schweren Delikten innerhalb von der Familie, hat man ja dann gleich eine Aussagepflicht als Zeuge. Also wenn der Vater die Mutter schlägt oder umgekehrt, dann muss man als Tochter aussagen. Bei schweren Verletzungen.
Dann beim Absatz 3, das ist so eine Gefährdungsbeschreibung. Das ist einfach, wenn sich eine von den nahestehenden Personen durch die Aussagen eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben oder andere schwere Nachteile droht, und außerhalb der Gefahr von einer Strafverfahren oder von Zivilrecht.
Ja, und dann muss aber die Schutzmassnahmen nach StPO 149 fortfolgend nicht greifen. Also mir kann im Vorfeld mir überlegt, ob ich da könnte, mir ein Beispiel überlegen. Es ist mir nichts in den Sinn gekommen. Weißt du ein Beispiel?
Jetzt gerade konkret nicht, aber es ist vermutlich sicher, das ist auf organisierte Kriminalität und bandenmässige Vergehen und Verbrechen, denke ich, angelegt, die wirklich
aber es braucht eben eine konkrete Gefahr. Ja. Und ja, wie konkret muss sie denn sein? Ich habe auf jeden Fall das noch nie erlebt. Dann der Absatz 4. Das ist nochmal die Festhaltung, dass ein Opfer bei einer Straftat gegen die sexuelle Integrität auf jeden Fall die Fragen kann verweigern kann, wo die Intimsphäre betreffen.
Genau.
Also das ist das Vorleben, sexuelle Vorleben und sexuelle Verhalten. Das sind da die Punkte, die man sich da darunter vorstellen kann.
Ja, viel mehr gibt es, glaube ich, 169 nicht zu sagen. Das ist ja vor allem sehr kompliziert für die Staatsanwälte und die Staatsanwälte, das zu erklären. Sicher eine völlig zutreffende Regelung, die konsequente. Also eben vorher haben wir keine nahestehende Person, jetzt haben wir die Persönlichkeit. Es muss einfach Situationen geben, wo man trotzdem das Recht hat, bei dieser ganzen Aussagepflicht können schweigen.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Und jetzt schnapp dir doch einen Kaffee, einen verdammt guten Kaffee, wie der Agent Cooper sagen würde, und viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.